Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte freie Schnauze, dem Podcast begleitend zum Medizinprodukte-Journal. Worum soll es heute gehen? Heute geht es wieder natürlich um die aktuelle Entwicklung auf europäischer Ebene. Da gibt es diverse Aspekte mit Neuerungen, die angeregt werden sollen. Es geht um IT. Wir haben ein Interview mit jemandem, der uns noch ein bisschen was über die MDCG-Leitlinie zur Software als Medizinprodukt sagt. Und wir werden uns ein bisschen über das Borderline-Manual unterhalten. Mein Name ist Volker Lücker.
Und mein Name ist Marie-Anton. Hallo zusammen.
Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Was gibt's Neues? Ganz kurz noch, schnell.
Ich würde ganz gerne nochmal an unsere neue Rubrik Basics erinnern. Wir haben die seit dem letzten Heft, in Heft 4, eingerichtet. Und nochmal kurz zur Erinnerung, die richtet sich an alle, die entweder neu ins Thema einsteigen oder an diejenigen, die ihr Grundlagenwissen auffrischen möchte, ob in der Industrie, bei Behörden, bei benannten Stellen oder in der Beratung. Das ist wirklich ein Überblick zu einem bestimmten Thema. Und dieses Mal haben wir in dem Heft 5 das Thema CE-Kennzeichnung ausgesucht. Und vielleicht kurz als Teaser für den nächsten Heft werden wir eine kleine Erläuterung zum Thema EU-Bevollmächtigte haben.
Das war ein Ausblick auf die nächsten Ausgaben, aber fangen wir erstmal mit unserer Rubrik an. Neues im Schnelldurchlauf, was gibt's denn da?
Erstmal eine erfreuliche Nachricht zum Thema benannte Stellen. Wir haben jetzt die 51. benannte Stelle nach der MDR. Es wurde nämlich seit unserem letzten Podcast eine neue benannte Stelle, diesmal aus Slowenien, benannt. Bezüglich der IVDR bleibt die Anzahl noch bei 18.
Und dann haben wir schon wieder eine Änderung der Medizinproduktebetreiberverordnung. Wir haben ja im Februar 2025 eine komplette neu überarbeitete Version veröffentlicht worden. Spektakulär ist das aber nicht, sondern es ist mehr eher eine Korrektur in der Anlage 2 zur Betreiberverordnung, wo ja die Medizinprodukte aufgeführt sind, die vor allen Dingen messtechnischen Kontrollen unterliegen, gab es eine entsprechende notwendige Korrektur.
Jetzt machen wir mal weiter mit den neuen oder auch die überarbeiteten Leitlinien, wie üblich. Ich fange erstmal an mit einer Überarbeitung der Leitlinie zur Umsetzung der Master-UDI-DI-Lösung für Kontaktlinsen. Aber ganz kurz vielleicht zur Erörterung des Begriffs Master-UDI-DI. Das ist halt der Gesetzgeber hat sich entschieden, dass bestimmte stark individualisierte Produkte wie Kontaktlinsen, die die gleichen Konstruktionsparameterkombinationen aufweisen, besser unter derselben UDIDI und das wird als Master UDIDI zusammenzufassen sind. Und da hat der Gesetzgeber entschieden, für Kontaktlinsen gilt die Master UDIDI-Lösung ab dem 9. November 2026. Das wurde der Geltungsbeginn dieser Pflicht wurde verschoben und daher brauchte die MDCG, die Leitlinie MDCG 2024/14, die Ende 24 erarbeitet worden ist und veröffentlicht wurde. Da musste man diese Leitlinie ändern, indem man das Anwendungsdatum der Master UDI-DI geändert hat. Und nochmal zum Thema Master UDI-Pflicht. Das gilt nicht nur für Kontaktlinsen, aber das gilt auch für Brillenfassungen, für Brillengläser und für Fertiglesebrillen. Und da gilt eine andere Zeitraum, nämlich diese Master UDI-DI-Pflicht für solche Produkte gilt ab dem 1. November 2028.
Und eine andere Verpflichtung, die in der MDR aufgeführt wird, ist die Sprachregelung. In allen Mitgliedstaaten können diese ja vorsehen, dass diverse Aspekte in der Landessprache oder in der Amtssprache der Länder sein muss. Und die Europäische Kommission hat dankenswerterweise schon im Januar letzten Jahres eine Tabelle herausgegeben, wo veröffentlicht wurde, welches Land welche nationalen entsprechenden Anforderungen hat. Die Tabelle ist aktuell jetzt nochmal Ende August überarbeitet worden, ergänzt worden mit bestimmten Ländern, vor allen Dingen Portugal ist noch dazu gekommen. Also wer im außerdeutschen Ausland Produkte in Verkehr bringt, ist gut beraten, da mal reinzuschauen, welche Sprache denn nötig ist.
Eine weitere Änderung, worüber wir berichten möchten, betrifft diesmal die In-vitro-Diagnostika. Und da wurde das TeamNB-Positionspapier zur Einreichung der technischen Dokumentation aktualisiert. Die erste Version wurde im Februar 2023 veröffentlicht und jetzt wurde eine zweite Version im September veröffentlicht. Grundsätzlich wurden Aktualisierungen der Abschnitte, um den Inhalt auf den neuesten Stand zu bringen, sowie auch klarere Formulierungen und auch eine verbesserte Formatierung, es sind aber kleinere Änderungen. Was ich wichtig fand an dem Dokument, ist halt, dass die häufigsten Gründe für Verzögerung bei der Prüfung der TD durch die benannten Stellen aufgeführt werden, nämlich die unvollständige Einreichung und die fehlende kohärente Struktur der TD. Das fand ich interessant.
Ja, unvollständige TD, Unklarheiten insgesamt. Steigen wir mal in ein ganz wichtiges Thema ein, nämlich Software als Medizinprodukt. Da hatten wir schon vorher über MDCG 2019-11 gesprochen. Da gibt es jetzt nochmal eine Revision dazu. Was ist das? Kurzer Inhalt dazu, Marie. Was zu dem MDCG? Willst du da noch einen Schritt zu sagen?
Da freue ich mich, Oliver Hilgers bei uns im Studio zu haben. Der hat einen spannenden Beitrag in unserem aktuellen Heft 5 geschrieben. Und ich freue mich, dass er heute für ein Interview bereitsteht. Hallo, Oliver.
Hallo Marie, ich grüße dich.
Oliver Hilgers ist Head of Digital Health und Innovation bei der Regional GmbH. Es ist einem regulatorischen Dienstleister für Medizinprodukte und Arzneimittel. Oliver hat auch bei der unterschiedlichen Sitzung der New and Emerging Technologies bei der Europäischen Kommission teilgenommen und dort hat er aktiv bei der Überarbeitung der MDCG-Leitlinien 2019-11 zu den Medizinprodukte-Software gearbeitet und er hat dafür gesorgt, dass es viele Erleichterungen unter anderem für Klasse 1-Software geben soll. Oliver, in deinem spannenden Beitrag, was du im fünften Heft des MPJ geschrieben hast, hast du geschrieben, ich zitiere, der überarbeitete Leitfaden MDCG 2019-11 Revision 1 versucht Klarheit in die komplexe Welt der MDR-Regel 11 zu bringen, insbesondere für Software der Klasse 1. Welche wesentlichen Verbesserungen und Konkretisierungen erkennst du in der Überarbeitung?
Also zum einen muss man natürlich immer, so ist es immer eine Frage der Perspektive, wenn wir sagen Verbesserung oder Konkretisierung aus Sicht der Industrie, die ja schon unter der Klasse oder unter der Regel 11 ein bisschen leidet, weil sie eben relativ schnell immer hochklassifiziert, kann eine Konkretisierung natürlich zum Guten oder auch zum Schlechten führen, was die Industrie betrifft, wie dann so eine Revision erfolgt. Wenn man sich jetzt die Anpassungen anschaut bei der MDCG 2019-11 bezüglich Regel 11 und der Klasse 1, bleibt es weiterhin, ich sage mal, noch etwas undifferenziert, was die Klarheit betrifft in Richtung Klasse 1 oder 2a. Und viele sagen natürlich dann in dem Fall, das ist jetzt irgendwie auch wieder schwierig, dass die Formulierungen es immer noch nicht so ganz klar stellen. Ich sehe eben das aber trotzdem als Verbesserung, weil das Nicht-Klarstellen ist eben immer noch eine Option, auch ist etwas breiter auszulegen, wie man diese neue Anpassung, die dort steht, dann auch interpretieren sollte. Und das ist auch wichtig, weil es hätte ja auch sein können, dass die Klarheit in dem Sinne formuliert wird, dass es wirklich völlig ausgeschlossen wird, dass Klasse 1 noch möglich ist, was eigentlich allein schon gesetzlich im Widerspruch wäre zur MDR, weil in der Regel 11 steht ja am Ende, dass alles andere, was auch immer das sein mag, Klasse 1 sein soll. Nichtsdestotrotz hätte es vielleicht in die falsche Richtung ausschlagen können aus Industriesicht. Es gibt eine Konkretisierung in diesem Abschnitt für die Regel 11, der ein Beispiel in Richtung Prävention nennt. Auch der ist auch ein bisschen etwas komplizierter geschrieben und ist auch wieder sehr widersprüchlich in dem, wie es formuliert worden ist, sodass man zumindest weiterhin sagen kann, die Auslegung der Regel 11 und auch so, wie es die MDCG formuliert, gibt weiterhin noch etwas Spielraum, ne, was die Klasse 1 betrifft. Und das ist auch wichtig, ne, dass wir das erstmal offen lassen können, weil zumindest das, was ich so mitgeben kann, ist, du hattest ja schon gesagt, ich bin in den Sitzungen dabei. Man war sich schon einig, dass das ein heikles Feld ist, diese Regel 11, und dass man sich überlegt hat, die Regel jetzt nicht zu krass, zu konkret in eine Richtung zu drücken, sondern vielleicht das dann am Ende der MDR Target Revision zu überlassen, die ja jetzt ansteht. Weil letztendlich, das ist ein Leitfaden, der hier formuliert wird, der aber nicht rechtlich bindend ist. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass eher mal direkt die Wurzel angefasst wird, in dem Fall die Regel selbst über die Kommission, und bevor man versucht, über eine Leitlinie das irgendwie zu lösen. Das erstmal vielleicht so als Rahmen.
Ja, da gebe ich dich komplett recht. Das sehe ich genauso. Besser wäre, dass das Problem an der Wurzel erstmal zu regeln, bevor man das in einem nicht rechtlich verbindlichen Leitlinie das anpasst. Du hast aber auch, also du hast jetzt auf diese Verbesserung im Leitfaden hingewiesen, aber es bleiben auch trotz dieser Fortschritte praktische Herausforderungen für Hersteller auch und auch für Behörden bestehen, die du auch in deinem Artikel beschreibst. Kannst du kurz vielleicht darauf hinweisen?
Ja, vielleicht, wenn wir von Verbesserung sprechen, ist immer natürlich die Frage, ob wir jetzt nur über die Klasse 1 Regel 11 sprechen oder eben, es sind ja noch viele andere Themen in dem Leitfaden. Wenn ich jetzt mal erstmal vielleicht noch so quasi einen Schritt zurückgehe und gucke, wo sind Verbesserungen im Allgemeinen in diesem Leitfaden zu finden. Es gibt definitiv, ich sag mal, eine gute Nachricht, man hat die Telemedizin nochmal klargestellt, wie die einzuordnen ist. Es hatte sich eigentlich fast jeder schon gedacht, wie man es einordnen sollte, aber jetzt ist es mal schriftlich fixiert. Ne? Und das würde ich schon als Verbesserung sehen. Es wird nochmal klargestellt, dass telemedizinische Lösungen generell erstmal kein Medizinprodukt sind, weil es in der Regel nur eine Kommunikationsart oder Methode ist, um Informationen von A nach B zu bringen oder über ein Medium Kommunikation zu betreiben. So dass die Software hier noch gar nichts selber wirklich tut, außer eben als Kommunikationsschnittstelle zu agieren. Dass das eben kein Medizinprodukt ist. Währenddessen natürlich auch immer dann sofort der Disclaimer in so einem Leitfaden kommt, es sehr wohl sein kann, dass es noch zusätzliche Funktionen in so einer telemedizinischen Lösung geben kann, die dazu führen, dass es dann doch, oder zumindest dass ein Modul aus dieser telemedizinischen Lösung ein Medizinprodukt sein kann, weil es zum Beispiel irgendwie ergänzende interpretative Informationen liefert, die vielleicht ein Arzt in so einem Umfeld gerade gebrauchen kann. Das ist so eine Verbesserung. Telemedizin wurde klargestellt. Es wurden auch nochmal Klarheiten gegeben, was das berühmte Simple Search, also die Suchfunktion von Produkten betrifft. Weil früher war es immer so, dass es irgendwie ein bisschen unklar war, was Simple Search eigentlich heißt. Also Simple Search wären ja keine Medizinprodukte, also Simple Search Funktion. Hier hat man jetzt versucht, das mit mehr Beispielen nochmal klarzustellen. Auch da ist so die Faustregel, also solange ich eine Software habe, die in einem medizinischen Umfeld eigentlich nichts viel anderes tut, als wie ein Word oder ein PDF eine Suchfunktion anzubieten, wo ich nach Stichworten suchen kann. Das hat natürlich eine medizinische Relevanz, wenn ich zum Beispiel in der Patientenakte suche. Das ist natürlich medizinisch relevant, wenn ich dann nach einem Begriff suche und weil ich irgendwas abprüfen möchte, vielleicht für meinen nächsten therapeutischen Weg. Aber es ist eben keine Funktion im Sinne der Qualifizierung als Medizinprodukt. Alles, was darüber hinausgeht, also wenn es komplexer wird, komplexe Suchfunktionen, wären dann eigentlich schon etwas, was Richtung Medizinprodukt dann auch geht. Und auch diese Klarstellung ist da einfach besser formuliert in dem Leitfaden. Wo ich eher eine etwas traurig bin, was die mangelnde Klarstellung trifft, ist natürlich das ganze Thema KI und LLM. Denn da ist einfach zu wenig berücksichtigt worden, an was die Beispiele betrifft. Es gibt ein Beispiel, aber das ist so, ich sage mal so, klar, dass es auch ohne KI logisch gewesen wäre, ob es ein Medizinprodukt ist oder nicht. Spannender wäre natürlich gewesen, wenn man jetzt den aktuellen Trend sich anschaut, was ist denn mit zum Beispiel diesen klassischen AI-Scribes oder LLM-Scribes, die jetzt in Kliniken eingesetzt werden, also die quasi eine Sprache zu Text transkribieren und dann daraus zum Beispiel auch einen Arztbrief automatisch erstellen. Sind das Medizinprodukte, ja oder nein? Das wäre, glaube ich, ein sehr wichtiger Fakt gewesen, den man hätte klarstellen müssen, hat man aber noch nicht gemacht. Da muss man sich jetzt aktuell vielleicht ein bisschen umschauen. Es gibt andere Behörden, zum Beispiel UK, die haben da schon Klarheit geschaffen.
Und meinst du, das könnte noch kommen? Und auf welchem Weg, so in Form einer weiteren Überarbeitung der Leitlinie, oder sollte das auch, du hast vorher von der Targeted Revision auch kurz gesprochen, meinst du, das sollte dann auch in der Verordnung geankert werden, die deine Verbesserungsvorschläge, oder?
Also das Beispiel LLM oder AI Scribes, wie sie jetzt gerade aktuell so eingesetzt werden, wird sicherlich nicht in der MDR vorkommen, weil ja schon jetzt klar ist, und das macht ja auch Sinn, dass zumindest erstmal der Fakt, ob etwas ein KI ist oder ob es oder nicht, erstmal keine große Rolle spielt, was jetzt vor allen Dingen zum Beispiel die Klassifizierung auch eines Produktes betrifft, weil es am Ende immer auf den Zweck ankommt. Ne? Natürlich KI impliziert natürlich schon ein komplexeres Prozessieren von Daten, was immer eine Rolle spielt für die Qualifizierung. Aber trotzdem glaube ich, dass jetzt die MDR das nicht so konkret aufnehmen wird, weil es eigentlich schon so abgedeckt wird. Wenn, dann wird es in der Guidance kommen. Aber wenn wir uns anschauen, wie lange jetzt diese Revision gedauert hat, 2019 war die erste Veröffentlichung, jetzt haben wir 2025, jetzt kam die erste Korrektur nach 6 Jahren. Da bezweifle ich, dass wir jetzt so schnell nur ein Update bekommen. Das wird dann, und vor allen Dingen jetzt nicht, wenn jetzt eben die MDR Target Revision noch kommt. Ich glaube, das nächste Update erfolgt dann erst wieder, wenn die MDR überarbeitet worden ist und man dann den Leitfaden gegebenenfalls nochmal anpassen muss entsprechend.
Ja, super. Vielen Dank, Oliver, für deine Erläuterung. Es hat mich eine große Freude gemacht, heute diesen Interview mit dir zu führen. Und unsere Zuhörer können mehr Details zu dem Thema in deinem spannenden Beitrag in unserem fünften Heft nochmal nachschauen. Vielen Dank, Oliver, dass du heute bei uns im Studio da warst.
Sehr gerne.
Ein anderes Thema, was mir doch wichtig ist, ist das Borderline Manual, was es immer noch gibt und eigentlich aus der Richtlinie herübergeschleppt worden ist in den Bereich der MDR Borderline Manual. Das ist ja quasi so eine Liste von Produkten, wo die, ja, ist es die MDCG? Ich weiß gar nicht, wer da so alles zusammensitzt, der das Borderline Manual herausgibt, um bestimmte Zuordnungen zu Produkten nach dem sogenannten Helsinki-Verfahren zu machen. Helsinki-Verfahren, das ist ein Verfahren, was es gesetzlich eigentlich so nicht gibt. Also zumindest kenne ich keine gesetzliche Regelung, die das entsprechend vorsieht. Wie ist das bei dir?
Genau, die haben halt dieses Helsinki-Verfahren eingerichtet, um über Entscheidungen zur Abgrenzung von Medizinprodukten mit anderen Produkten oder auch zur Klassifizierung von Medizinprodukten eingerichtet. Grundsätzlich sind da Behörden vertreten, die ihre Meinung geben können zur Einstufung oder zur Klassifizierung von Medizinprodukten. Es werden auch die Industrie auch eingebunden. Da haben wir auch die Möglichkeiten, das zu kommentieren. Da werden wir dazu aufgerufen. Und
Aber man
ich meine,
muss
die.
ehrlich sagen, die Industrie wird ja nur angehört, ne? Wir haben ja
Ja, genau.
keine wirkliche
Nein.
Abstimmung beim Text, der nachher veröffentlicht wird oder bei der Entscheidung,
Nee.
sondern umgekehrt, die fertigen Vorgaben werden dann zur Kommentierung übersandt und dann kann man, muss man aber nicht kommentieren und auch die Kommentare können, müssen aber nicht berücksichtigt werden. Das macht das Verfahren so ein bisschen auch intransparent. Getriggert wird das Helsinki-Verfahren, indem eine nationale Behörde sagt, hör mal, ich habe hier eine Problemsituation, das Produkt finde ich ist kein Medizinprodukt oder aber ist vielleicht ein Kosmetikum oder ein Arzneimittel und das möchte man dann gerne festgeschrieben haben. Und dann gibt es eigentlich so ein Abstimmungsverfahren.
Genau, das ist ein richtig intransparentes Verfahren. Du hast den Begriff auch benutzt vorher. Das ist richtig frustrierend für uns. Das dauert auch ewig. Also da sind auch Helsinki-Verfahren, die seit 2019 noch nicht abgeschlossen sind. Ha? Und das ist richtig enttäuschend, frustrierend. Also ich mag dieses Helsinki-Verfahren nicht, weil ich finde, da hat man auch als Industrie wenig Möglichkeiten, was zu ändern, genau wie du das gesagt hast.
Das löst sich auch vollkommen von unserem Demokratieverständnis, muss man ja sagen, ne? Denn im Helsinki-Verfahren werden die anderen 27 Mitgliedstaaten oder 26 andere werden dann aufgefordert, mal ihre Meinung zu sagen. Und das ist ja nicht so, dass alle verpflichtend was sagen, sondern in dem Helsinki-Verfahren kommen immer wieder vor, dass von den 26 aufgeforderten Staaten vielleicht 6, 8, 9 überhaupt was sagen. Und wenn dann von den 9 5 Ja sagen und 4 Nein sagen, hat man auf einmal eine Mehrheit von 5 und von 26 und dann steht das als Entscheidung da. Also das ist ein Demokratieprozess weit weg. Was mich vor allen Dingen wundert, ist, dass sich das von den Vorgaben der MDR so löst. Wir haben das ja schon unter der Richtlinie gehabt. Da war die Richtlinie ja, was so Problemfälle mit Kategorisierung und Klassifizierung angeht, noch nicht so konkret. Aber wir haben ja eigentlich in der MDR genau zwei Regelungen angelegt, die die Klärung machen könnten. Warum wird das nicht genutzt?
Genau, das verstehe ich auch nicht, weil das, du hast recht, das sind in der MDR zwei Rechtsinstrumente vorgesehen, nämlich Artikel 4 für Entscheidungen über die Einstufung eines Produkts und Artikel 51 Absatz 3 für Entscheidungen über die Klassifizierung eines Produkts. Und ich würde vielmehr für eine Abschaffung des Helsinki-Verfahrens plädieren und dass man diese rechtlichen Möglichkeiten benutzt. Das wäre viel transparenter. Ich finde, das wäre, würde die Industrie auch einbezogen werden. Das wäre hilfreicher.
Ja, das ist vor allen Dingen dem Gesetzesprozess geschuldet. Ich meine, Artikel 51 sagt ganz klar, dass die Kommission auf Ersuchen eines Mitgliedstaats dann über die Klassifizierung nach Anhörung etc. entscheiden kann. Vor allen Dingen hätten wir dann eine förmliche Entscheidung, die dann, dazu sind wir zu sehr Juristen, eben auch anfechtbar wäre. Genau. Das Borderline Manual ist ja nicht anfechtbar, das ist ja gar nichts. Da kann man im Grunde genommen gar nicht viel mit anfangen, außer dass es immer wieder Schwierigkeiten in Anführungszeichen für diejenigen macht, deren Produkte dort abstrakt kategorisiert werden, ohne dass sie eigentlich am Entscheidungsprozess beteiligt gewesen sind oder aber deren Sachargumente genannt worden sind.
Weil, wie du gesagt hast, und das möchte ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, das Borderline-Manual ist rechtlich nicht verbindlich. Ja? Theoretisch müsste es auch so verwendet werden. Und man merkt immer mehr, dass benannte Stellen sich darauf beziehen. Und das ist eigentlich schade, weil ich plädiere immer mehr für eine Fall-zu-Fall-Entscheidung und
Muss man auch eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, weil die Abgrenzung von Medizinprodukten zum Beispiel hat ja was mit Zweckbestimmung zu tun. Und Zweckbestimmung ist was, was der Hersteller gibt. Und da muss man sehr, sehr genau reingucken, was der Hersteller sagt. Und muss eben auch auf die Dokumente gucken, wie er seine Zweckbestimmung herleitet und wie er seine Zweckbestimmung belegt. Und eine Pauschalierung, wie zum Beispiel jetzt neu reingekommen ins Borderline-Manual, ist eine Mikroabversions-Dental-Stain-Remover. Das ist eine sehr, sehr abstrakte Formulierung im dentalen Bereich für die entsprechende Bestrahlung von Zähnen im Sinne von Sandstrahlen oder ähnliches, um äußere Partikelablagerungen zu entfernen. Das ist sehr, sehr differenziert zu betrachten, was da abgelagert ist, was da abrasiv entfernt wird etc. Das kann man nicht so pauschal sagen, das ist das eine oder das andere. Vielmehr muss man genau hinhören. Das fehlt mir eigentlich auch an dem entsprechenden Bereich, dass man nicht richtig hinhört oder aber nicht ausreichend hinhört. Aber gehen wir mal zu einem anderen Thema, ausreichend hinhört. Wir haben ja schon dann noch wieder auf der anderen Seite sehr erfreulich von der Kommission in jüngster Zeit eine Aufforderung an alle gekriegt und jetzt auch an die Industrie. Nennt uns mal was, was euch an der MDR stört. Eine ganze Latte, oder?
Ja, du meinst den Call for Evidence, der stattgefunden hat bis zum 6. Oktober dieses Jahres zur Überarbeitung der MDR und der IVDR. Ja, da hatten wir darüber berichtet in den letzten Podcasts, dass die Kommission endlich verstanden hat, dass es Probleme mit der MDR und der IVDR gibt, nämlich dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Und jetzt hat die Europäische Kommission eine Initiative gestartet, um Änderungsvorschläge zu der MDR einfach zu erhalten. Und da hatten wir die Möglichkeit als Industrie, aber auch als benannte Stelle, als Behörden, eine Rückmeldung abzugeben. Und da sind jetzt über 400 Rückmeldungen eingegangen. Also richtig erfreulich.
In kurzer Zeit, Marie, ne? Also
In sehr kurzer
im
Zeit,
letzten
ein Monat.
Podcast, konnten wir schon nicht darüber berichten, weil wir es noch gar nicht genau wussten. Und da war die Frist vom 8.9. bis zum 6. Oktober. Heute bei Aufnahme des Podcasts am 13. Oktober schon die Frist wieder abgelaufen. Und trotzdem sind über 400 verschiedene Vorschläge
Genau.
eingegangen. Also da sieht man, wie groß die Not doch ist an einem Änderungswunsch der MDR, um sie praktikabel zu machen, ne?
Was sehr enttäuschend ist, ist, dass ich gehört habe, dass die Europäische Kommission schon sehr fortgeschritten in ihrem Entwurf ist, sagen wir mal so. Und ich hoffe sehr, dass unsere Änderungsvorschläge berücksichtigt werden, die wir jetzt innerhalb auch dieses Call for Evidence eingereicht haben, weil so könnte man den Rechtsrahmen eigentlich verbessern und die Ziele der MDR erreichen, ne?
Also es sind sehr, sehr viele, wie gesagt, wie du ja gesagt hast, 400 verschiedene Vorschläge. Sehr viele Punkte gewesen, weil jede Industrie und jeder Bereich auch so seine eigenen Interessen hat und seine eigenen Berührungspunkte, wo die Problemstellungen gewesen sind, sodass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn das wirklich wahr ist, dass die Kommission schon fast fertig mit ihrem Vorschlag ist. Also da hat man dann nächtelang durchgearbeitet, was man eigentlich bisher nicht so unbedingt erwartet hatte. Da bin ich doch sehr gespannt. Wann rechnest du mit der Veröffentlichung des Vorschlags, dass man mal was Konkretes hat? Was glaubst du?
Also etwas Konkretes habe ich nicht. Ich habe gehört, dass der Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der MDR und der IVDR für das vierte Quartal erwartet wird, vermutlich Dezember. Ich hoffe, dass das nicht innerhalb der Weihnachtspause kommt, weil dann haben wir halt Beschäftigung.
Das stimmt natürlich. Das wäre nicht so günstig. Aber
Aber
wir bleiben auf jeden Fall dran, Augen auf. Immerhin ist es positiv, dass die
Genau.
Initiative überhaupt gegeben wurde.
Und zum Thema Verbesserung des Rechtsrahmens fällt mir auch die Initiative der Kommission zum Anhang 7 der MDR ein. Also das sind die Anforderungen an den benannten Stellen. Und da habe ich gehört, dass eine delegierte Verordnung für November dieses Jahres erwartet ist.
Ja, und in der fünften Ausgabe des Medizinprodukte-Journals, die jetzt am 21. Oktober erscheint, widmen wir uns verschiedenen Aspekten, die im Zuge einer Reform besondere Aufmerksamkeit verdienen sollten. So zeigt Frau Elisabeth Oltmanns in ihrem Artikel, warum die Anforderungen an die klinische Bewertung von Standard of Care oder Low-Impact-Medizinprodukten einer Weiterentwicklung bedürfen. Frau Elisabeth Oltmanns ist Ingenieurin für Medizintechnik, Master von Regulatory Affairs und vor allen Dingen, sie forscht im Rahmen des Projektes Eclipse zu den Aussagekräften von klinischen gegenüber nicht-klinischen Daten bei der Validierung von Medizinprodukten. Und das soll auch das Thema oder ist auch das Thema ihres Aufsatzes. Und wir haben Frau Elisabeth Oltmanns heute dazugeschaltet. Hallo, Frau Oltmanns.
Hallo, Herr Lücker, danke schön.
Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind, Frau Oltmanns. Das klingt ja spannend, Standard of Care oder Low-Impact-Medizinprodukten. Da bedarf es einer Weiterentwicklung im Hinblick auf klinische Daten oder nicht-klinische Daten bei der Validierung von Medizinprodukten. Was verstehen Sie denn unter diesen beiden Produktgruppen?
Die meisten Medizinprodukte sind eigentlich Werkzeuge, Geräte, die von erfahrenen Fachkräften angewendet werden und viele der Anf ja, und keinen direkten Einfluss haben auf das Outcome der Patienten, auf das Ergebnis für die PatientInnen, solange wie die Produkte tun, was sie sollen und solange wie die das tun, was die Anwender erwarten. Genau die meinen wir mit den Low-Impact-Devices. Und wenn wir dann nochmal den Bereich Standard of Care uns mit reinnehmen, verstehen wir darunter eigentlich alle Produkte, bei denen man davon ausgehen kann, dass diese oder ähnliche vorhanden sind bei allen Anwendern, die sich mit der entsprechenden Indikation auseinandersetzen. Also eigentlich das, was man überall kennt. Klassische OP-Einrichtung, OP-Besteck, das, was man auf dem Notarztwagen üblicherweise vorfindet, diese ganzen Medizinprodukte, bei denen sich die Frage nach der grundsätzlichen Eignung eigentlich gar nicht mehr stellt. Es stellt sich ja niemand mehr die Frage, brauchen wir ein Skalpell, brauchen wir ein Röntgengerät, brauchen wir ein Beatmungsgerät? Diese ganzen Produkte sind Standard of Care. Und gerade wenn wir uns bei diesen Produkten die Anforderungen angucken an den Vergleich mit alternativen Methoden, die Anforderungen, die Notwendigkeit der Produkte zu zeigen in der klinischen Bewertung, macht das an vielen Stellen keinen Sinn.
Okay, das heißt, Sie sprechen jetzt vor allen Dingen klinische Daten für solche Produkte an, die möglicherweise nicht in dem Maße oder nicht in dem Rahmen notwendig sind. Denn das ist ja was die MDR sich eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, Sicherheit und Leistungsfähigkeit durch valide klinische Evidenz zu erbringen. Und da setzen Sie an und sagen, bei diesen Standard-of-Care-Produkten oder Low-Impact-Produkten brauche ich nicht, habe ich nicht oder wo ist da der Ansatz für die Vereinfachung, sagen wir es mal so, für derartige Produkte bei der Konformitätsbewertung?
Ja, eigentlich genau der. Also es geht nicht darum, habe ich nicht, sondern es geht um, brauche ich nicht. Wenn wir insgesamt die Produkte, also wenn wir insgesamt wissen, dass die Produkte sicher sind in der klinischen Anwendung, wenn wir wissen, dass wir diese Produkte für die klinische Anwendung brauchen, dann geht es ja eigentlich nur um die Frage, ist das Produkt sicher? Weil wir wissen, dass die Anwendung sicher ist. Und das ist häufig durch nicht-klinische Tests deutlich besser darzustellen als in der klinischen Anwendung. Gerade wenn es um kleinere Fehler mit Produkten geht, tauchen die eher nicht auf in der klinischen Studie, sondern werden deutlich in gutem nicht-klinischen Testen. Und daher sollte gerade bei diesen Produkten aus meiner Sicht das Augenmerk ein Stück dahin verschoben werden, weg von den klinischen Daten hin zu dem guten nicht-klinischen Testen.
Man muss ja da auch sagen, wenn ich es richtig verstehe, dass viele Medizinprodukte ja auch objektivierbare Leistungsparameter im Sinne der Technik haben, die gar nicht Leistungsparameter im Sinne von Therapieerfolg oder aber Heilungserfolg am Patienten darstellen. Und solche Daten sind ja eigentlich keine klinischen Daten, oder?
Genau, also bei der Skalpell soll schneiden. Da geht es nicht darum, wie lange die OP dauert oder das Röntgengerät soll entsprechende Bilder machen. Für einige von diesen Produkten gibt es nun Standards oder Com-Specifications, hoffentlich irgendwann bald, aber noch lange nicht flächendeckend. Und gerade für viele Produkte können wir aber diese Anforderungen dann aus der klinischen Literatur ableiten. Ich sage hier bewusst nicht klinische Daten, sondern klinische Literatur, weil die MDR da in der Definition ja die Herausforderung reingebracht hat, dass klinische Daten nur die sind, die mit einem Produkt oder einem äquivalenten Produkt erhoben werden. Das heißt, diese ganzen Daten, die wir von der generischen Produktgruppe haben, von vergleichbaren Produkten, die wir aber für unsere Leistungsparameter heranziehen können, die haben in der MDR überhaupt keine Relevanz.
Das heißt, Sie sprechen auch für ein vereinfachtes Verfahren bei der klinischen Bewertung bei diesen Produkten?
Ja, aber gleichzeitig ordentliche Prüfung der nicht-klinischen Tests.
Nee, stopp, das wollte ich wirklich klar nicht sagen. Ne, Sicherheit, also wir wollen ja nicht an der Sicherheit schrauben, sondern es geht ja um die regulatorischen genau Anforderungen. Und das haben Sie sehr schön in Ihrem Artikel aufgedröselt, den ich super lesenswert finde, weil er wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive bringt. Frau Obmanns, danke, dass Sie uns ganz kurz eingeleitet haben, worum es geht und dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke für die Einladung.
Ja, bis dann. Ja, und was auch mit der MDR und der Reflexion der MDR zu tun hat, ist eine Sonderstudie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die dort beauftragt worden ist. Ziel der Studie ist es gewesen, die Entwicklung der Medizintechnik und Medizintechnikbranche in Deutschland bis 2024 im Hinblick auf den Gesamtgesundheitsrahmen bzw. in die Gesamtrechnung des entsprechenden Systems auszuwerten. Und Fazit der Studie ist leider, dass die Medizintechnik und Medizinproduktebranche zwar weiterhin zu den innovations- und exportstärksten Sektionen der deutschen Wirtschaft zählt, aber trotzdem der entsprechende Anteil gesunken ist gegenüber den bisherigen Zahlen, was letztendlich nach Auskunft vieler Teilnehmer der Studie ganz klar auch damit zusammenhängt, dass die MDR hier eine deutliche Ausbremsung der Innovationskraft erzeugt hat. Kommen da sicherlich auch noch andere viele Punkte, spielen da eine Rolle mit warum hier die Branche ein bisschen schwächelt, obwohl sie natürlich immer noch extrem dominant für Deutschland ist und wichtig.
Ein wichtiges Thema, was ich adressieren möchte, ist das Thema Datenverordnung. Ich weiß halt nicht, ob unsere Zuhörer davon Bescheid wissen. Mich wundert das immer, dass die Arzneimittel von ganz vielen parallelen Rechtsrahmen ausgenommen sind, aber die Medizinprodukte müssen alle diese Chemikalienregelungen, alle diese Datenverordnungen und so erfüllen. Und das, muss ich sagen, macht mich ein bisschen Sorge, die Anzahl an neuen Regelungen, die der europäische Gesetzgeber vorsieht. Und zum Thema Datenverordnung, das ist eine Verordnung 2023/2854, die Ende 23 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist. Und diese Datenverordnung gilt grundsätzlich seit dem 12. September dieses Jahres. Die definiert wichtigeren Begriffe wie den Begriff vernetztes Produkt, aber auch der Begriff Daten, der sehr breit definiert ist in der Verordnung. Leider haben wir heute nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, aber was ich wichtig finde, zu sagen, dass Medizin- und Gesundheitsprodukte in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, solange sie vernetzt sind. Und als Beispiel könnte ich kontinuierliche Glukosemonitore, MRT-Scanner oder auch digitale Thermometer nennen, wenn diese Daten generieren, sammeln oder erfassen und über eine Verbindung, da spreche ich von WLAN zum Beispiel oder Bluetooth, USB, vernetzt sind. Also das muss man auch berücksichtigen.
Ja, das macht es wirklich schwer für die Medizinproduktebranche, was wir so alles im Kopf haben müssen, weil genau wie du sagst, die Medizinprodukte als Teil des neuen Rechtsrahmens in vielen entsprechenden Einzelregelungen eben nicht ausgenommen sind, anders als im Arzneimittelbereich. Da lohnt sich der Blick in die Fachpresse. Apropos Fachpresse, da gehört natürlich auch das Medizinprodukte-Journal zu. Kurzer Ausblick auf das kommende Heft, was am 21. Oktober erscheinen wird. Was haben wir noch Wichtiges drin, neben den zwei Artikeln, die wir gerade schon erörtert hatten, von Herrn Hilgers und Frau Oltmanns?
Auch das Thema elektronische Gebrauchsanweisung steht im Fokus dieses fünften Heft. Wir haben erneut die Chance gehabt, einen Beitrag von Meinrad Kempf und Julia Steckler zu den Chancen, aber auch zu den offenen Baustellen der neuen Regelung zu der elektronischen Gebrauchsanweisung zu haben.
Und dann, ich schaue auf die Uhr, es ist schon wieder ziemlich spät, aber ich will es trotzdem erwähnt haben, drei ganz spannende Urteile sind dabei. Einmal vom BGH zu der Fragestellung, wie ist das eigentlich mit dem Payback-System, wenn ich an Endkunden Payback-Punkte für Medizinprodukte habe? Ist das eigentlich zulässig? Ist das nicht zulässig? Könnte ja eine entsprechende kostenfreie Gewährung von Vorteilen sein. Da lässt sich der BGH aus und sagt weiterhin, Kostengrenze bei kostenlosen Zuwendungen ist und bleibt bei dem 1 Euro. Das ist wirklich echt minimal. Das Landgericht Hamburg hat sich mit einem Produkthaftungsfall bei Brustimplantaten auseinandergesetzt. Auch eine spannende Entscheidung, kommt diesmal nicht zu dem Schluss, dass der Hersteller haftet. Und eine Entscheidung, die wir auch noch aufgenommen haben, weil sie doch wichtig ist, verwaltungsrechtlicher Art vom Verwaltungsgericht Schleswig. Da ging es um eine Untersagungsverfügung gegenüber einem Hersteller nach dem MPDG und die Fragestellung, kann ich da eigentlich einen Sofortvollzug machen, ja oder nein? Das heißt also, hat dann Klage aufschiebende Wirkung, ja oder nein? Und muss ich die Verordnung, die Verfügung sofort entsprechend berücksichtigen? Auch da macht das VG ganz interessante Ausführungen zu der Rechtmäßigkeit eines Sofortvollzugs. Sofortvollzug. Ich denke mal, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben.
Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der fünften Ausgabe unseres Medizinprodukte-Journals.
Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn es heißt Medizinprodukte freie Schnauze. Bis dann.
Tschüss.